Gott schafft Neues, den neuen Wert. Er gibt uns Menschen, allen denen, die das an sich geschehen lassen, einen völlig neuen Wert, eine neue Würde. Wir hören dazu aus dem Römerbrief, Kapitel 1, die Verse 1 bis 7. Der Apostel Paulus schreibt an die Römer. Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufen zum Apostel, ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, welches er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der da heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft durch die Auferstehung von den Toten. Durch ihn haben wir empfangen Gnade und Apostelamt, in seinem Namen den Gehorsam des Glaubens aufzurichten unter allen Heiden, zu denen auch ihr gehört, berufen von Jesus Christus, allen Geliebten Gottes und berufenen Heiligen zu Rom. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, der Botschafter eines Staates genießt hohe Ehre, ganz unabhängig von seiner Person. Es ist völlig egal, ob er einen Schnitzbuckel hat. Es ist sogar egal, wie er sonst aussieht, was er kann, wie er sich gibt. Wenn er von seinem Präsidenten bestätigt und beglaubigt in einem anderen Staat dieses Amt ausübt, dann wird ihm Ehre zuteil. Er ist ein Gesandter, er ist Botschafter. Und er wird so begrüßt, wie wenn der Präsident oder der Staatsoberhaupt des jeweiligen Landes selber da wäre. Ihm gehört alle die Ehre, die sonst dem höchsten Vertreter dieses Staates zukommt. So jeder Jünger Jesu. Der Apostel kann einmal sagen, so sind wir Botschafter an Christi Stadt. Das ist diese neue Würde, das ist dieser neue Wert, den jeder zugesprochen erhält, der diesem Herrn aller Herren, der sich Jesus Christus anvertraut. Der Apostel Paulus drückt das in seiner Selbstvorstellung am Beginn dieses Briefes in einer zunächst und sehr erstaunenden Zusammenstellung aus. Er redet vom Sklaven, so nennt er sich selber. Paulus, Luther übersetzt, ein Knecht Jesu Christi. Ganz wörtlich steht da, Paulus, Sklave Jesu Christi. Der wertvolle Sklave. Schon dieses erste Wort war damals bei denen, die es hörten oder lasen, sehr anstößig. Wie das bei uns heute noch nachklingt, Sklave. Für den Griechen und Römer war das mehr als anstößig. Das hätte niemand freiwillig von sich gesagt. Ich bin ein Sklave. Es zählte sowohl bei den Griechen wie in Rom nur der freie Mann. Die Sklaven, die wurden unter die Dinge gerechnet. Wir haben unter anderem eine alte, uralte Urkunde, wo ein reicher Römer sein Testament aufgesetzt hat. Und da hat er nun alles, was er besitzt, aufgelistet und verfügt, wem das nachher, wenn er tot ist, gehören soll. Und das beginnt nun mit den Grundstücken, die er hat, dann mit den Häusern, dann mit den Gerätschaften, mit dem Vieh und alles drum und dran und am Ende dieser Liste, als die Hacken, die Spaten, die Schaufeln und das aufgezählt werden, dann kommen die Sklaven. Sie werden unter die Arbeitsgeräte gerechnet. Sie sind Besitz zum Arbeiten zu gebrauchen. Paulus sagt von sich in einem großen Selbstbewusstsein: Ich bin ein Sklave Jesu Christi. Solange solch ein Sklave etwas leisten kann, hat er einen Wert, sonst hat er keinen Wert mehr. Ein Arbeitsgerät ist nur so lange nützlich, wie man auch damit arbeiten kann. Das hört sich ganz theoretisch an. Freunde, das ist ganz arg schwäbisch. Ist ganz arg schwäbisch. So beurteilen wir nämlich auch unseren Wert. Wie oft habe ich das gehört beim Hausbesuch, wenn ich gesagt habe, wie geht's denn so? Und dann kam die Antwort: Oh Herr Pfarrer, ich kann mein Sächle noch schaffen. Noch 11 Morgen auf sein, mein Sächle schaffen. Da wird der Wert bestimmt. Oder bei einem alten Bruder, der jahrzehntelang im Glauben stand, und dann beim Krankenbesuch, als ich ihn fragte, wie geht's denn? Da hat er geantwortet: Ich bin nichts mehr wert, ich kann nichts mehr schaffen. Was ist unser Wert? Ja, das ist das Schlimme, dass das in vielfältigsten Formen unter uns prägend ist. Es geht gar nicht darum, wer du bist. Wenn die Frage nach deinem Wert gestellt wird, sondern es geht zum Beispiel um das, was du kannst, danach wirst du beurteilt. Ich denke, dass manchmal, wenn man heute Arzt werden will, zum Beispiel, dann kommt es nicht darauf an, dass man eine geschickte Hand hat, zum Beispiel zum Operieren, oder dass man gut mit Menschen umgehen kann, ihr Vertrauen gewinnen kann, im Gespräch Arzt-Patient, sondern zum Medizinstudium wird man zugelassen, rein nach den Noten. Da wird nicht nach der Wert der Person und nach ihrer Ganzheit gefragt, sondern nur, was kannst du, welche Noten hast du vorzuweisen? Es sind da nicht ein Kollegium, sagen wir, von 6 oder 7 erfahrenen Ärzten, die jeden Bewerber prüfen, ob er geeignet sein könnte für diesen Beruf, sondern seine Zeugnisnoten werden in den Computer gegeben und dann kommt das bis auf Zehntelspunkte heraus. Das ist doch das Gefährliche, was unsere Gesellschaft prägt, was jeden von uns mitprägt. Unser Wert ist das zunächst, was wir können. Und darum gibt es in unserer Gesellschaft, darf ich einmal dieses ganz harte Wort sagen, so ist das, so viel menschlichen Ausschuss. Wer nichts mehr kann, wer unter diesem Notendurchschnitt ist, der hat keine Möglichkeit, hochzukommen. Merkt ihr, wie gefährlich das ist, wenn solche Maßstäbe angelegt werden, allein gelten sollen? Oder zum Beispiel der andere Maßstab, der ganz eng damit zusammenhängt: Der Wert eines Menschen wird nach dem bestimmt, was er hat, was er besitzt. Geld regiert die Welt, so sagt man. Und das stimmt doch wohl auch. Wer Geld hat, der hat Einfluss, der hat das Sagen, der hat Macht. Das ist der zweite Maßstab. der so gefährlich ist, und wieder werden ganz viele, die eben nichts haben. Jetzt im Weltmaßstab werden 9/10 der Weltbevölkerung abgeschoben, aussortiert. Nach was wird denn der Wert eines Menschen bemessen? Nach was? Wie viel er leistet. Dann sind wir hineingespannt in diese Jagd nach Leistung. Und es zählt nur das, was einer bringt, was einer kann, was er ist. Das steht auf einem völlig anderen Blatt. Wir nennen uns freie Leute. Jetzt frage ich dich einmal ganz direkt, bist du denn so frei? Bist du nicht längst ein Sklave dieser Maßstäbe geworden? Der Sklave der Leistung, eingespannt in die Jagd nach dem Lebensstandard. Ist das nicht bei dir selber so? Du sagst, so viel bin ich wert, wie ich schaffen kann. Ich denke an diesen jungen Mann, aktiver Mitarbeiter im CVJM und auch sonst voll im Berufsleben drin. Es ist nun rund 20 Jahre her, er geht zum Arzt, weil er sich unwohl fühlt und der sagt, Sie haben Tuberkulose. Und er muss von einem Tag auf den anderen, muss er den Koffer packen und in ein Sanatorium für mehr als ein Jahr. Das war furchtbar für ihn. Ganz furchtbar, er konnte mit dem nicht fertig werden. Er hat versucht, als Christ sogar, so hat er sich genannt, seinem Leben ein Ende zu machen. Und als gefragt wurde, warum tust du so etwas, hat er gesagt, ich bin doch überhaupt nichts wert. Was kann ich denn tun? Kränkt dich das nicht auch? Macht dich das nicht oft fertig? Dass du in dir selber denkst, ich bin eigentlich nichts wert. Ich bringe lang nicht so viel fertig wie die Kollegen. Ich bin in meiner Klasse immer im unteren Drittel. Was bin ich schon wert? Was kann ich denn schon? Freunde, sind wir nicht längst Sklaven geworden? Wo liegt denn unser Wert? Wir merken das an so vielfältigen Entwicklungen in unserer Gesellschaft. Wie gefährlich dieses Denken ist und diese Selbsteinschätzung, wenn es auf Leistung, Können und Besitz ankommt. Da ist heute zum Beispiel die Gesundheitswelle. Ja, warum denn? Die Fitnesswelle, weil nur noch Jugend und Kraft und Leistung zählen und jeder will sich fit erhalten. Was steckt man da nicht alles an Energie hinein? Das ist richtig ein neuer Götze geworden in unserem Volk. Sonntagmorgen, selbst bei solcher klirrenden Kälte, wenn man unterwegs ist, sind die Parkplätze am Schönbuch voll. Da huldigen sie einem neuen Gott. Dem Gott der Gesundheit und feiern ihre Gottesdienste im Trimtrapp. So gehen die Entwicklungen. Sklaven dieses Leistungs- und Erfolgsdenkens. Sklaven in der Jagd nach dem Haben. In unserem Haus ist seit einem Jahr ein brasilianischer Pfarrer zur Weiterbildung im Bengelhaus. Und jetzt, bevor er geht, wir hatten ein ausführliches Gespräch und ich habe ihn gefragt, Was ist dir denn aufgefallen hier bei uns in unserem Land? Und dann hat er das ganz klar und deutlich gesagt: Eure besondere Versuchung und eure besondere Gefährdung und Not als Christen ist die, dass ihr so reich seid. So reich. Und dass ihr euch davon bestimmen lasst, dass ihr so viel habt, das fällt uns gar nicht mehr auf. Das fällt uns nicht mehr auf. Wie viel von unserer Zeit und unserer Kraft davon geprägt sind, dass wir für unser Sach sorgen müssen. Das fällt uns nicht mehr auf. Dabei hat die Bibel, hat Jesus absolut nichts gegen den Besitz. Das wäre dumm jetzt zu sagen, die Bibel sei gegen den Besitz, ganz gewiss nicht. Aber Jesus warnt uns immer wieder davor, dass die Güter dieser Welt uns haben. Und das geschieht ganz schnell. Ganz schnell. Wir werden Sklaven unseres Besitzes. Da kommt einer zu Besuch, ich schaue mir nachher sein Auto an, ein schickes Auto, flott, sieht klasse aus, aber ich wundere mich und sage, ja, das ist ja alles mit Plastik eingepackt, der Sitz noch mit Plastik überzogen, der ganze Fußraum und alles. Er sagt, weißt du, diesen Jahreswagen, den will ich wieder verkaufen, ich fahre nur ganz selten damit. Und überall, wo irgendein Dreckle hinkommen kann, ist Plastik drüber gezogen. Selbst die Radkappen hat er weggemacht und da noch etwas drüber getan. Ja, was soll denn das noch? Was soll das noch? Wer hat denn wen? Hat er sein Auto? Das Auto hat längst ihn. Der hat schlaflose Nächte, über dem das je ein Kratzer reinkommen könnte. Wir täuschen uns weithin unter diesem Stichwort Freiheit. Wir seien frei. Freunde, wir sind Sklaven geworden. Sklaven. Wir leben in vielfältigsten Bindungen. Ich will jetzt gar nicht reden von diesem Millionenheer von Sklaven in unserem Volk. 3 bis 4 Millionen, die Sklaven sind des Alkohols. Hunderttausende von jungen Leuten, die Sklaven sind der Drogen. Das zeigt uns an, darf ich es einmal so schlicht sagen, wie es dem Satan gelungen ist, in unserem so christlich sich gebenden Land unter der Überschrift, ihr seid freie Leute, uns zu binden, zu fesseln, zu versklaven. Und wir bilden uns immer noch ein, wir seien frei. Paulus sagt ganz ungeniert, ich bin Sklave Jesu Christi. Ihm gehöre ich. Wenn du fragst, wer ich bin, dann schau zunächst überhaupt nicht mich an. Nicht, was ich leiste, nicht, was ich bin. Sondern schau den Herrn an, dem ich gehöre. Und nach dem ist mein Wert und meine Würde bestimmt. Wo unser Wert und unsere Würde nach uns gemessen ist, nach dem, was wir können und nach dem, was wir haben, da ist das, darf ich es einmal sagen, das ist Falschgeld. Das ist Falschgeld. Das ist so ungeheuer vergänglich. Wenn ich in meinem Keller 5 Markstücke prägen würde, dann würde ich auf der einen Seite wunderbar da drauf prägen, 5 Deutsche Mark. Aber in meiner Dummheit die Rückseite blank lassen. Das könnte ich niemand andrehen. Mit dem könnte ich nirgends bezahlen. Es wird jeder sofort merken, das ist Falschgeld. Es ist nur eine Seite geprägt. So ist das mit dem Menschen, der nur an sich gemessen wird. Denn so sind wir nicht geschaffen. In der Bibel steht es auf der ersten Seite, Gott schuf den Menschen sich zum Bild. Abbild Gottes gegenüber Gottes. Beide Seiten geprägt. Sklave Jesu Christi. Ich bin ich, aber ich bin diesem Herrn zugehörig. Da schau hin, das ist mein Wert und meine Würde. Nur ganz, wenn wir von Gott geprägt sind. Das ist richtiges Geld. Ist mir einmal aufgegangen, als ich das hörte, wie ein Christ in Papua-Neuguinea, ein alter Mann, gefragt wurde, wie alt bist du denn? Und er hat wie aus der Pistole geschossen geantwortet, ich bin 3 Jahre alt. Da hat der Fragesteller sich schon sehr gewundert. 3 Jahre alt? Hat nochmal nachgefragt, wie alt bist du? 3 Jahre alt? Ja, was soll denn das? Und er hat gesagt, vor 3 Jahren bin ich Christ geworden. Seitdem lebe ich. Jetzt hat er wirklich seinen Wert erkannt und ist ihm Wert und Würde zugesprochen. Liebe Freunde, ein Leben ohne die Verbindung, ohne die Lebensverbindung mit Gott, hat nur einen Scheinwert. Nur einen Zeitwert, das kann man so wie in der Industrie abschreiben, bis es völlig ohne Wert ist. Dass wir uns das einmal sagen lassen, das ist die Härte, die aufdeckende Härte des biblischen Wortes. Ohne Gott, ohne die lebendige Lebensverbindung mit Jesus Christus, ist ein Mensch nichts wert. Da kommt einer zu Jesus und sagt, ich will mit dir gehen, ich will mein Leben jetzt mit dir leben, aber lass mich vorher heimgehen und meine Sohnespflicht erfüllen. Dann sagt Jesus zu ihm ein ungeheuer hartes Wort. Jesus war kein Streichler, der den Leuten nach dem Mund geredet hat. Der hat glasklar gesprochen. Er hat gesagt, lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. So glasklar redet er. Wer ohne Gott lebt, ist tot. Und mag er noch so viele Bewegungen machen, noch so aktiv sein, noch so viel können, noch so viel angesammelt haben. Er ist tot. Sein Leben hat keinen Wert. Seht ihr, wie sich das durchsetzt heute? Das sieht man an vielen Stellen, wie Menschen das begreifen. Wie sie das niederdrückt. Gerade jetzt, wo wir alles besitzen und alles angesammelt haben, jetzt wird einem plötzlich die Sinnlosigkeit klar. Das erzählt ja Jesus genauso nüchtern von diesem Mann. Der hat geschafft und gearbeitet, sich Tag und Nacht keine Ruhe gegönnt, investiert und ausgebaut. Und dann hat er endlich seinen Betrieb völlig auf Vordermann. Und dann sitzt er da und sagt, nun, liebe Seele, iss und trink, hab gute Ruhe. Jetzt hast du einen Vorrat auf viele Jahre. Und jetzt kommt die Stimme Gottes. Du Narr, heute Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und was hast du wirklich bereitet für die Ewigkeit? Wo liegt dein eigentlicher Wert? Mein Wert, sagt Paulus, ich bin an diesen Herrn Jesus angebunden. Und er spricht mir allen Wert und alle Würde zu. Ja, ich möchte es ganz direkt sagen, wenn im Altertum die Sklaven unter die Arbeitsgeräte gerechnet wurden, das ist unser neuer Wert. Wir sind Arbeitsgeräte Gottes, wo wir uns greifen lassen von ihm. Er setzt uns ein zum Bau seines Reiches. Er lässt uns mitten in dieser vergehenden Welt Ewigkeit schaffen. Das ist unser Wert. Wir arbeiten mit am Heil Gottes in dieser Welt. Paulus sagt, ich bin berufen, und jetzt beschreibt er diese Arbeit, berufen und ausgesondert zu predigen das Evangelium. Das ist dieser Wert, berufener Jesu Christi zu sein, Botschafter an seiner Stadt, mitten in die Sinnlosigkeiten dieser Welt hinein, den Menschen, die im Grund, im Tiefsten unzufrieden und krank sind, das neue Leben anzubieten. Berufen als Diener am Evangelium. Gewiss, er ist Apostel. Das ist ein unwiederholbares Amt von damals. Aber alle sind wir gerufen als Zeugen Jesu Christi. Freunde, die christliche Gemeinde wird an dem Punkt in diesen kommenden Jahren immer stärker auf den Prüfstand gestellt, ob sie noch missionarisch ist. Wir sind Berufene Jesu Christi. Ein Sklave, der sitzt nicht im Lehnstuhl und wärmt sich. Ein Sklave ist Arbeitsgerät. Das ist sein Wert und seine Würde. Ich darf arbeiten für den Herrn unter seiner Zusage. Jesus hat ja keine Missionsempfehlung gegeben und hat gesagt, dann schafft mal euer Sachrecht und sorgt um dies und jenes, und wenn ihr dann noch ein bisschen Zeit habt, dann geht auch noch hin in alle Welt und verkündigt ihr das Evangelium. Er hat einen Befehl gegeben. Da haben sich am Sonntag vor 8 Tagen in Stuttgart viele junge Leute versammelt unter der Überschrift Missionstag und haben wieder neu angefangen zu fragen, was ihr Leben für einen Sinn hat, was sie tun sollen. Ihr jungen Leute, ihr fragt oft so falsch. Ihr sagt, woher bekomme ich die Gewissheit, dass ich hauptamtlich und vollzeitlich das Evangelium verkündigen soll? Ich kann dir fast sicher sagen, die Taube, die das Sättelchen im Schnäbelchen hat, du Karl, geh hauptamtlich in den Dienst, Unterschrift Gott, auf die wartest du vergeblich. Die kommt nicht. Andersherum musst du fragen, woher habe ich denn die Gewissheit, dass ich in einen normalen Beruf hineingehen soll, wenn der Herr doch zu jedem Jünger gesagt hat, geht hin und predige das Evangelium. Das musst du zuerst beantworten. Wie spielt das denn in deinen Entscheidungen eine Rolle? Hast du dir deinen Beruf nach dem ausgewählt? Das sind sehr klare und gute Maßstäbe. Was kann ich dort verdienen? Was habe ich für Aufsteigermöglichkeiten? Wie nützlich ist dieser Beruf? Wie angemessen meinen Fähigkeiten, Begabungen, sind alles wichtige Fragen, aber das sind alles zweite Fragen. Die erste Frage heißt, will mich nicht der Herr ganz? Warum gehe ich denn in einen anderen Beruf? Erst wenn du da Gewissheit hast, dass du in einen anderen Beruf gehen sollst als den des hauptamtlichen und vollzeitlichen Mitarbeiters, wenn du diese Gewissheit hast, dann wird der Herr dich auch an dem Platz, an den du hingestellt bist, segnen und Frucht bringen lassen. Das ist schlimm, dass so viele auch gerade unter den jungen Leuten dem ausweichen. Gewiss sind nicht alle hauptamtliche Verkündiger. Aber alle sollen wir vollzeitlich sein. Das hat ja Jesus nicht so nur dahin gesagt. Wenn er zu seinen Jüngern sagt, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Ganz wörtlich steht hier im Griechischen, setzt allen euren Eifer daran, dass das Reich Gottes gebaut wird. Wenn du dort am Fließband stehst, da ist mit das Wichtigste, das Erste, dass du dich als Zeuge, Botschafter und Diener Jesu Christi verstehst. Nicht, dass du jetzt deine Arbeit liegen lässt und das Fließband durchläuft und du predigst da, dann werden die anderen sagen, der ist blöd. Der bürdet uns die Arbeit auf. Dann bist du Zeuge durch die Qualität deiner Arbeit, durch das, wie du mit deinen Kollegen umgehst, durch die Liebe, die du in Wort und Tat an ihnen zeigst. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. Sklaven sind Arbeitsgeräte. Das ist unsere eigentliche Not geworden. Gerade auch als christliche Gemeinde, dass wir so träge geworden sind. Wir sind Hobbychristen geworden. Freizeitchristen. Wenn es irgendwo ein Zipfelchen Zeit gibt in dem, was wir alles tun, dann sagen wir, jawohl, ich gehe auch noch in die Gemeinde und helfe dort und dort mit. So meint das Jesus nicht. Darf ich einmal so persönlich fragen, ist bei dir nicht schon so, dass dich schon lang das im Innersten anödet? Du denkst, ja, ich bin ein Christ. Aber so richtig was laufen tut bei mir nicht. Es ist eigentlich keine fade Sache mit Jesus. Ja, da wird auch eine Ehe fad. Wenn du so einmal in 4 Wochen für eine Viertelstunde deine Frau besuchst und sagst, grüß Gott, ich habe gerade ein Schnipfelchen Zeit, wie geht dir's auch? Ja, da wächst nichts. So machen wir es mit Jesus. Der kriegt die Zeitschnipfel, wo wir absolut sonst nichts anfangen können. Das hat mich tief beeindruckt. Ich war letztes Jahr im Auftrag der Missionsgesellschaft Licht im Osten für 2 Wochen in der Sowjetunion. Die Brüder und Schwestern dort. Ihnen ist offiziell jedes Zeugnis untersagt. Die können nicht zusammenkommen zu einer Bibelwoche oder Verkündigungswoche oder Evangelisation oder Jugendveranstaltung. Das wäre innerhalb von 10 Minuten aufgelöst. Und in diesen Gemeinden wächst die Gemeinde. Da kommen viele dazu. Es ist eine große Erweckungsbewegung in den vergangenen Monaten, zum Beispiel in Kasachstan. Tausende von jungen Leuten, atheistisch erzogen, haben nie irgendeine Bibel in der Hand gehabt, werden plötzlich Christen. Das erscheint in der Zeitung, dass sich der Sekretär für religiöse Angelegenheiten öffentlich beklagt. Was diese Leute für Zulauf finden, Ich habe gefragt die Brüder, wie kommt denn das? Sie haben gesagt, weißt du, vorher war ein ganz lascher politischer Sekretär dran. Der hat der Gemeinde alles gewährt, hat sie in Ruhe gelassen. Jetzt ist ein scharfer Hund dran. Und jetzt haben wir wieder gemerkt, dass wir als Christen uns bekennen müssen. Und haben wieder angefangen im Zeugnis von Mann zu Mann, von Frau zu Frau, und das hat eingeschlagen. Darf ich noch direkter sagen, Brüder und Schwestern, ich habe Angst manchmal. Ich habe Angst, dass wir so sagen, wir machen jetzt eine Bibelwoche. Und wir geben uns auch einige Wochen vorher Mühe und laden ein dazu. Und dann ist unsere missionarische Kraft wieder aus. Dann drehen wir wieder ab. Diese Verkündigungswoche wird der Gemeinde Malmsheim zum Unsegen, wenn ihr nicht hinausgeht und diese Botschaft des Evangeliums im persönlichen Zeugnis von Mann zu Mann, von Frau zu Frau weitergebt. Wenn ihr es jetzt in euch aufnehmt, und nichts rauslässt, dann wird es zum Unsegen. Wenn die missionarische Aktivität erschöpft ist mit unseren großen Veranstaltungen, die sind wichtig und richtig, aber äußerst gefährlich und hemmend, wenn sie unser eigenes persönliches Zeugnis abtöten. Ein Sklav ist Arbeitsgerät, wo er ist und wo er steht. Da stehen die Apostel vor ihren Anklägern, die sagen, ihr könnt alles tun hier in Jerusalem, aber eines tut nicht. Das verbieten wir euch. Predigt nicht von diesem Jesus. Und dann kommt die Antwort, ihr könnt sagen, was ihr wollt, wir können es doch nicht lassen. Wir können es leicht lassen. Wir können es leicht lassen. Wir können das Evangelium so schnell verschweigen. Es treibt uns nicht mehr. Wisst ihr, wenn wir jetzt sagen in unserem Herzen, ist eigentlich recht so, ja? Ich will ab jetzt missionarisch sein. Dann kann ich dir garantieren, dass nichts draus wird. Unsere guten Vorsätze töten den Glauben ab. Wisst ihr, wie der Weg geht? Der Weg. Um wirklich wieder lebendig zu werden, um berufener Zeuge Jesu Christi zu sein, um sich antreiben zu lassen, um diesen neuen Wert auch zu leben, der geht so, dass wir wieder anfangen zu beten. Das ist die Quelle. Das ist die Quelle. Dass wir sagen, Herr, das stimmt. Mein Leben mit dir ist so fad geworden. Es ödet mich selber an, wenn ich vor mir ehrlich bin. Ich nenne mich Christ. Aber im Grund bin ich keiner mehr. Mich treibt nichts mehr. Ich komme zu dir und bitte dich, wecke in mir wieder diese Dienstbereitschaft. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst diese Sehnsucht in deinem Herzen, dass Gott mit dir und durch dich wieder etwas tut. Wir haben am Freitag unser Semester in Tübingen beendet. Es war ein herrliches Semester. Es war ein Semester, wo eine geistliche Erweckung, ein Aufbruch stattgefunden hat bei uns im Haus. Da ist etwas geschehen, nachdem wir uns jahrelang gesehnt haben. Und wo wir manches Mal gesagt haben, man müsste das oder das tun. Jetzt haben wir eines begriffen. Wisst ihr, wie diese geistliche Vertiefung, diese Erweckung, dieser missionarische Impuls angefangen hat? Dass zwei in unserem Haus gesagt haben, wir sehnen uns danach, dass wir wieder lebendig werden, richtig lebendig, und angefangen haben zu beten. Intensiv zu beten. Und aus diesen Zweien sind 20 geworden. Und dann hat das ganze Haus durchzündet. Wisst ihr, das ist eine Sache. Wenn es dann an der Tür klopft und ein Student kommt herein und sagt, ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Die ist unter Theologiestudenten nicht mehr selbstverständlich. Dann sind sie hinausgegangen. Ich war jetzt in den vergangenen Tagen mit 30 Studenten zu einem Besuch droben im Siegerland. Ich habe gestaunt, ich habe Gott angebetet darüber, wie er diese jungen Leute genommen hat und in diesen drei Gemeinden, wo wir waren, zum Segen gesetzt hat. In diesen Gemeinden waren über Jahrzehnte weg hinlang tiefe Gräben aufgebrochen. Und die jungen Leute hat der Herr gebraucht, dort hineinzureden, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und alle Gemeinden dort sind in Bewegung gekommen. Wo wir anfangen, dieser Sehnsucht wieder nachzugeben. Herr, ich möchte wirklich dein Sklave sein. Ich möchte nicht mehr nach diesen weltlichen Maßstäben der Leistung, des Könnens, des Habens mich beurteilen lassen, sondern ob ich dir nützlich bin zum Dienst. Da beginnt wieder etwas. Wollt ihr, dass eure Gemeinde in neuer Lebendigkeit missionarisch wird? Wollt ihr, dass ihr selber in eurem persönlichen, geistlichen Leben wieder für den Herrn nützliche Sklaven seid? Dann lasst uns anfangen zu beten. Dort ist die Wurzel jeder Erweckung. Dort ist die Wurzel jeglicher geistlichen Lebensbewegung. Der Satan, der lässt uns alles. Der lässt uns unsere Bibelwochen, unsere Konferenzen, unsere Versammlungen, unsere kirchlichen Gottesdienste. Der füllt das alles noch auf. Aber an einer Stelle setzt er an. Er schneidet das Gebet ab. Und dann ist alles Haschen nach Wind. Dann ist alles Leben ohne Bewegung. Dann ist der Tod im Topf. Dann ist das alles christliche Fassade und frommer Anstrich. Brüder und Schwestern, der neue Wert, der Herr ruft uns, dass wir als seine Botschafter, als seine Sklaven eintreten in die Fülle des Dienstes und unser Leben Erfüllung findet bei ihm, wo wir uns rufen lassen. Gib doch dieser Sehnsucht nach, wo dich dein Christsein anödet, wo du dich sehnst nach Fülle, wo du denkst, es muss doch mehr geben als diesen Anstrich von Frömmigkeit, den ich habe. Ja, es gibt mehr. Es gibt die Fülle des Dienstes im Leben mit Jesus. Da lass dich hineinziehen. Amen.